Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Maja Elmenreich. Ein Rosinenbomber, mit dem die Alliierten aus der Luft West-Berlin versorgt haben. Oder Günter Schabowskis Redezettel mit seinen Notizen für die folgenschwere Pressekonferenz im November 89. Oder auch die Stuhlreihen aus dem alten Wasserwerk in Bonn, dem einstigen Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Objekte, die Geschichten und Geschichte erzählen. Zu sehen im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Heute feierte man dort in Bonn einen Festakt zum 25. Geburtstag. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir vom Auftakt des Impulse-Festivals, gestern Abend in Düsseldorf, und von der aktuellen Ausstellung im Volkwang-Museum in Essen mit Werken der US-Künstlerin Nancy Spiro.
Die Bundesrepublik Deutschland entstand im Schatten der Katastrophe. Sie hat inzwischen ihre eigene Geschichte. Wir wollen darauf hinwirken, dass möglichst bald in der Bundeshauptstadt Bonn eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 entsteht, gewidmet der Geschichte unseres Staates und der geteilten Nation.
In seiner ersten Regierungserklärung schon 1982 formulierte Helmut Kohl seine Pläne für ein Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Weitere 12 Jahre allerdings sollte es noch dauern, in Bonn, dass an der sogenannten Museumsmeile dieses Haus für die deutsche Zeitgeschichte auch tatsächlich eröffnet wurde. Und das nicht ohne Kritik aus der Opposition, die nämlich in Frage stellte, ob eine staatlich finanzierte Einrichtung nicht vielleicht auch ein staatlich verordnetes Bild des Landes zeichnen würde. Auf den Tag genau vor 25 Jahren hat Helmut Kohl das Haus der Geschichte in Bonn eröffnet. Präsident der Stiftung war damals Hermann Schäfer, der insgesamt knapp 20 Jahre die Institution geleitet hat. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was haben Sie damals den Kritikern geantwortet? Konnten Sie verhindern, dass die damalige Bundesrepublik sich selbst feiert?
Das war eine heiße Diskussion in den damaligen Jahren. Der Historikerstreit spielte eine große Rolle im Hintergrund. Und tatsächlich haben wir die Möglichkeit gehabt, Gott sei Dank, über mehrere Jahre auch in Werkstattausstellungen zu üben, um erstens die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, wie wir unsere Ausstellung machen. Und zweitens auch einen Stil zu finden für das Publikum, das in Bonn zu erwarten war. Und damals waren das vor allen Dingen Besucher des Bundestages. Von daher gesehen haben wir viel Erfahrungen sammeln können in dieser Übungsphase bis zur Eröffnung. Und da hat auch immer eine große Rolle gespielt, dass wir davon überzeugen wollten, es geht nicht um Feiern, sondern es geht um Selbstbesinnung und es geht um ein Angebot zur Interpretation der deutschen Geschichte und nicht ein Geschichtsbild, das von oben oktroyiert werden soll.
Sie haben gerade gesagt, dass die Gäste, die den Bundestag besucht haben, ihr Zielpublikum erst einmal waren. Also sie haben sich schon an das politisch interessierte Publikum gerichtet und hatten nicht das Ziel, diejenigen zu belehren bzw. überhaupt erstmal zu informieren, die mit Geschichte so gar nichts am Hut haben.
Das ist eine der Grundentscheidungen gewesen, dass wir uns an ein breites Publikum wenden wollen. Alltagsmenschen, habe ich immer gerne gesagt, weil wir beispielsweise auch durch Befragungen bei diesen Besuchern des Bundestages festgestellt haben, dass sie ein extrem hohes Selbstbewusstsein hatten in Geschichtsinterpretation. Wenn unser eins als Historiker sagt, ja, meine Geschichtskenntnisse beurteile ich 2 bis 3, dann war für uns ganz erstaunlich zu sehen, dass die Aussage auf diese Befragungen immer die Erkenntnis brachte, dass die Gäste, die wir hatten, ihre Geschichtskenntnisse mit sehr gut bis gut beurteilten. Also mit einem hohen Selbstbewusstsein in ihrer eigenen Geschichtsinterpretation versehen waren, egal welche Parteien da eine Rolle spielten.
Aber die Realität sah anders aus. Eine Eins hat man sich selbst gegeben, aber nicht wirklich viel gewusst?
Das ist richtig. Und deswegen ist auch die Entscheidung, sich an Alltagsmenschen zu wenden, ganz richtig. Das bedeutet natürlich, die Geschichte einfach zu interpretieren, nicht kompliziert die Sachverhalte zu machen, sondern möglichst so runterzubrechen, dass ein einfaches Publikum sie versteht. Wenn heute Museen sagen, sie wenden sich an ein gebildetes Publikum, dann ist das für mich eine Etage zu hoch. Ich finde, man muss ein einfaches Publikum an Alltagsmenschen sich wenden.
Kommen wir nochmal zurück auf die ganz, ganz frühen Anfänge. Das war ja ein Herzensprojekt von Helmut Kohl, wie wir es auch gerade gehört haben. Gab es denn solche Versuche der Einflussnahme von Regierungsseite?
Helmut Kohl hat uns absolut freie Hand gelassen. Wir waren allerdings eingebaut in ein Gerüst von Gremien. Es gibt kein Museum, glaube ich, in Deutschland, das mehr Gremien hat. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, wir haben einen Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen Und wir haben ein Kuratorium, das sozusagen die Aufsicht über alles führt. Aber die Gremien in der Art und Weise, wie sie dann miteinander und mit dem Direktor, dem Präsidenten zusammenarbeiteten, haben wiederum sich gegenseitig austariert. Natürlich haben die Religionsgemeinschaften andere Aspekte im Vordergrund sehen wollen als der Bund der Vertriebenen oder beispielsweise die Arbeitgeber. Aber dadurch, dass sie in den Gremien miteinander ringen mussten über Geschichtsinterpretation, hat sich manches dann wieder neutralisiert zugunsten der Interpretation, die die Wissenschaftler uns gegeben haben.
Eindeutig war es eine Interpretation von westdeutscher Seite aus, aber man wollte von Anfang an die Geschichte beider deutschen Staaten darstellen. Der Name lautete trotzdem von Anfang an Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wie passte das zusammen? Also doch ein eindeutiger Westfokus?
Und der geteilten Nation, das haben wir eben ja auch gehört. Das ist ganz wichtig, dass die geteilte Nation immer mitgedacht worden ist in diesem Konzept. Aber natürlich war für uns ein ganz großer Einschnitt, als die Wiedervereinigung stattfand, mit der 82 und auch 88 noch niemand wirklich gerechnet hat. Von daher gesehen haben wir dann unser Konzept doch wesentlich verändert und auch die Chance ergriffen, die wir bekommen haben, viel mehr Exponate aus der ehemaligen DDR zu zeigen. Und das bedeutet, dass wir, was vielleicht vorher, sagen wir mal, mit 20% an Fläche gedacht war für die geteilte Nation beziehungsweise die DDR, ist dann hinterher zu etwa 40% geworden. Und die Tatsache, dass wir dann in Leipzig noch später eine Außenstelle gründen konnten, hat das noch mehr verbessert, diese Interpretationssituation.
Die geschichtlichen Ereignisse, die zeitgeschichtlichen Ereignisse haben Sie quasi eingeholt. So haben Sie es gerade schon beschrieben. Keine zwei Monate nach dem ersten Spatenstich in Bonn fiel die Mauer. Also eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde durchaus realistisch. Warum hielt man trotzdem an Bonn als Museumsstandort fest, tief, tief im Westen?
Weil die Entscheidungen gefallen waren, weil das Gebäude längst im Bau war, weil dieser Standort nicht falsch geworden ist, dadurch, dass die Wiedervereinigung sozusagen im Raum stand und vor allen Dingen auch, weil letztendlich die Bundesrepublik sich noch nicht entschieden hatte, ob eine Hauptstadt Bonn oder Hauptstadt Berlin stattfinden würde.
Eines Tages, und zwar nicht in allzu ferner Zukunft, aber hatte man sich dann entschieden und dann stand Berlin sozusagen als Hauptstadt im Mittelpunkt.
Da hatten wir dann aber längst eröffnet.
Und es wurden trotzdem Konsequenzen daraus gezogen. Andere Standorte wurden im Laufe der Zeit hinzugefügt.
Das ist das Schöne, dass wir sozusagen jetzt ein Netzwerk Stiftung Haus der Geschichte haben, zu dem Leipzig zählt. Als zeitgeschichtliches Forum, eine Kulturbrauerei, in der vor allen Dingen DDR-Design ausgestellt wird in Berlin und vor allen Dingen auch den Trennenpalast als einen ungeheuer wichtigen historischen Ort, der in der Mitte von Berlin praktisch die Teilung in besonders lebendiger Weise schildert.
Sie erwähnen jetzt gerade den Tränenpalast und das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig. Bringt mich doch nochmal zurück an die Anfänge. Es gab ja in Ostberlin seit Anfang der 50er Jahre das Museum für deutsche Geschichte sozusagen, das DDR-Geschichtsmuseum. War das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch geplant als so eine Art, wie soll ich sagen, Gegenmuseum, um auch nochmal auf der anderen Seite etwas dem entgegenzusetzen?
Als Gegenmuseum würde ich es nicht bezeichnen, aber die Tatsache, dass in der DDR über ein solches Museum Zeitgeschichte interpretiert wurde, das ist schon ein Beispiel gewesen. Das muss man einfach sagen. Das Museum war ein, wie Museumskollegen gesagt haben, ein Museum of Influence, auch das beeinflussen sollte, ganz bewusst. Und von daher gesehen war das ein Beispiel tatsächlich, an dem man Maß nehmen konnte. Nur haben wir in der Interpretation unserer deutschen Geschichte nicht diese ideologischen Aspekte zu berücksichtigen, wie das in der DDR-Ideologie passierte.
Machen wir einen großen Sprung. 20 Jahre lang haben Sie die Institution geleitet, jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Trotzdem, wenn Sie zurückblicken und sicherlich die Geschehnisse im Haus der Geschichte in Bonn nahe begleitet haben und immer wieder dort gewesen sind, ist das eine einzige Erfolgsgeschichte des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland?
Also an einem solchen Jubiläum würde man nicht über Misserfolge sprechen, aber ich glaube schon, dass die Erfolge dominieren. Die Besucherzahlen sind stabil geblieben, der Stil des Hauses, der sich über 20 Jahre bewährt hat, ist fortgeschrieben worden, aber im Wesentlichen der gleiche geblieben. die Tatsache, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch anderswo inzwischen die Gestaltungselemente, die wir damals neu eingeführt haben, übernommen hat. Das ist noch wichtiger als die hohen Besucherzahlen, würde ich mal sagen. Und wenn ich mich erinnere an die Diskussion zwischen 87 und 94 über die Frage, wie man Geschichte ausstellt, da muss ich dann doch auch sagen, dass ich ganz viel gelernt habe mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Interpretationsweise, wie das in englischen und in amerikanischen Museen passierte, die viel offener und viel lebendiger mit dem Thema umgehen. Wir haben den Begriff Erlebnisgeschichte eingeführt, den noch keiner verwendete damals, der aber heute Land auf, Land ab gerne verwendet wird. Wir haben eingeführt, dass nicht nur Exponate ausgestellt werden, sondern eine ganz starke Interpretation mit insgesamt über 100 Medienstationen passiert, um die wechselseitige Interpretation von Objekt und Medien miteinander auf die Besucher wirken zu lassen. Und das ist eine ganz wesentliche Grundentscheidung gewesen, die also praktisch allgemein gut geworden ist.
Die Medien auf der einen Seite, auf der anderen Seite die inzwischen 1 Million Objekte, meistens oder viele Alltagsgegenstände, die anhand der einzelnen Geschichte, die große Geschichte erzählen. Haben Sie sowas wie ein Lieblingsausstellungsstück?
Da müsste ich so viele nennen, dass die Sendezeit nicht ausreichen würde. Es gibt schon viele, über die ich sehr glücklich bin, ob das der Adenauer 300 ist, den wir damals in Amerika geholt haben, oder ob das der Salonwagen der Bundeskanzler ist. Aber auch viele, viele kleine Dinge, ob das Parteiabzeichen sind oder der Typ des Füllhalters, mit dem das Grundgesetz unterschrieben worden ist. Also es gibt viele Dinge, die mir am Herzen liegen.
Und die das Haus der Geschichte in Bonn zeigt. Das war Hermann Schäfer, der Gründungspräsident. Heute vor 25 Jahren wurde das Museum eröffnet. Und vor nicht allzu langer Zeit war im Bonner Haus der Geschichte eine Ausstellung unter der Überschrift Mein Verein zu sehen. Mittlerweile ist sie ins Zeitgeschichtliche Forum nach Leipzig weitergewandert. Wir haben in Kultur heute darüber berichtet. Auf dem Plakat dieser Vereinsausstellung ein Mann mit Fußballschuhen, mit Lederhose, diversen Orden am Revers und einer bunten, federgeschmückten Karnevalskappe auf dem Kopf. Der Prototyp des Vereinsmeiers also, Mitglied im Sport und im Karnevalsverein, denn beides ist ja, so lehrt uns der bekannte Spruch, im Verein am schönsten. Und beides, das mag jetzt überraschen, hat das Impulse Theaterfestival in Nordrhein-Westfalen an seinem Eröffnungsabend, gestern in Düsseldorf, zum Thema gemacht. Turnsport und Karneval standen im Mittelpunkt beim Auftakt des wichtigsten Festivals der freien Theaterszene. Dorothea Markus war für uns dabei.
Da stampft sie herein, die perfekt normierte Weiblichkeit im militärischen Gleichschritt. 15 Tänzerinnen der offiziellen Stadttanzgarde von Düsseldorf, Funkenmariechen mit blonden Plastikzöpfen, Glitzerröckchen, buschigen Dreieckshüten und dem obligatorischen Dauerlächeln. Und dann spulen sie ihr paramilitärisches Programm des Frohsinns ab. Ratschlagen, Beine schmeißen, in den Spagat gleiten, zur Pyramide auftürmen. Klug hat die israelische Choreografin Reut Shemesh die fest zementierten Karnevalsrituale der Tanzgarden beobachtet und verfremdet. Verlangsamt und isoliert werden Standard-Tanzfiguren mit langen Pausen und Stille versehen. Und da wirkt das Armkreiseln auf einmal bedrohlich, die Pirouetten roboterhaft, das Dauerlächeln unheimlich in seiner maschinellen Puppenhaftigkeit. Spannend, wie hier mit nur kleinen Veränderungen der Gardetanz an seine Wurzeln zurückgeführt wird, die ja tatsächlich im Militär liegen. Und erstaunlich, wie diese Impulseeröffnung zugleich auch noch ein deutsches Frauenbild hinterfragt, das in diesen Soldatinnen des Frohsinns für immer auf die blonde, normierte Schlankheit festgefroren zu sein scheint. Und von dort ist es dann auch nicht weit zu jenem deutschen Volkssport, den Friedrich Ludwig Jahn einst in einem Geheimbund, später dann in riesigen Schaufesten erfand, die bis heute gefeiert werden.
5 Millionen Menschen gehören zur Turnbewegung in Deutschland. Die Turnbewegung ist eine Volksbewegung.
Seit 200 Jahren treten dem Schauturnen Menschen an. Und verkundigen Publikum ihre Zugehörigkeit zur deutschen Nation unter Beweis zu stellen.
8 Darsteller in grauglänzenden Turnanzügen führen im Stück des Kollektivs Hauptaktion ein Schauturnen auf, strecken, dehnen, beugen sich. Bewerber für die Zugehörigkeit zum deutschen Volkskörper. Symmetrisch und synchron soll er agieren und wer dies durch zu viel Abweichungen stört, muss gehen. Eine strenge Jurorin verkündet vom Bühnenrand, wer sich am fehlerfreisten durch die schweißtreibende Übungsfolge gekämpft hat. Von 2017, dem letzten großen Turnfest in Berlin, wird in großen, auf die Leinwand projizierten Jahreszahlen rückwärts gezählt. Bis 1811, als die Gruppe von Turnvater Jahn erstmals öffentlich in der Berliner Hasenheide das Wehrturnen praktizierte. Immer wieder löst sich ein Turner-Performer aus der Gruppe und erzählt vom Bühnenrand den historischen Kontext. Die Leibeserziehung passte zu gut zum Körperkult der Nazis und diente bald zur Ertüchtigung des arischen Herrenmenschen. Aber auch in die afrikanischen Kolonien wurden die deutschen Turnfeste exportiert.
Die geringere Intelligenz der Schwarzen machen hier natürlich eine längere Zeit der Ausbildung nötig. Aber bereits Turnvater Jahn sagte, es ist eine Wollust der Tugend, den Völkern Menschwerdungskeime einzupflanzen.
Der zweite Versuch über das Turnen ist eher eine Art Vortrag mit Anschauungsmaterial, denn ein Theaterabend und zugleich eine aufregende Blickerweiterung auf ein urdeutsches Phänomen. Das Ensemble Hauptaktion, unter anderem geleitet vom Kulturanthropologen Julian Warner, nennt sich passend dazu Künstlerische Forschungsgesellschaft anstatt Theaterkollektiv. Aber das ist wohl auch symptomatisch für die freie Szene, die nun in Düsseldorf 11 ihrer spannendsten Arbeiten zeigt, ausgewählt von einem 6-köpfigen Beirat, darunter auch als Publikumsvertreterin eine Lehrerin aus Düsseldorf. Der Leiter der Impulse, Heiko Pfost.
Was die Produktion verbindet, Zeit und Selbstreflexion. Also nicht durch Zufall heißt es ja auch zweiter Versuch über das Turnen. Der erste ist ja ziemlich gescheitert und das ist eben auch eine Qualität der freien Szene, nochmal versuchen können. Längere Produktionszeiten haben, nicht solche Zwänge wie im Stadttheater.
So sieht es Heiko Pfost. Er leitet seit dem vergangenen Jahr das Impulse-Theater-Festival in Nordrhein-Westfalen. Dorothea Markus berichtete vom diesjährigen Auftakt. Ihr Künstlerinnenleben lang hat sich die US-Amerikanerin Nancy Spiro mit der Rolle bzw. mit den Rollen der Frauen, Geschichte und Gesellschaft auseinandergesetzt. Frauen, so sagte sie einmal, seien die ultimativen Opfer. Somit ist es wohl die sprichwörtliche Ironie des Schicksals, dass auch Nancy Spiro und ihr Werk vom internationalen und im 20. Jahrhundert noch deutlich männlich geprägten Kunstbetrieb erst spät, sehr spät wahrgenommen wurden. Über 70 war Spiro, als sie an der Documenta teilnahm, über 80, als sie zur Biennale nach Venedig eingeladen wurde. Und jetzt widmet das Folkwang-Museum in Essen der 2009 gestorbenen Malerin die erste große Retrospektive in Deutschland. Anja Reinhardt berichtet.
Viele Figuren in den Bildern von Nancy Spiro sind winzig klein, kaum daumengroß. Wer sie erkennen will, muss sehr nah an das Bild herangehen, um die tanzenden, stehenden, sich drehenden Körper zu betrachten. Oft sind es dunkle Tusche- oder Gouache-Zeichnungen auf langen Papierbahnen, die sich an der bemalten Stelle vom Wasser aufgewellt haben. Zwischen den Figuren aus Spiros Bildern und dem Betrachter entwickelt sich eine eigentümliche Beziehung, nah und distanziert, fremd und vertraut.
Nancy Spiro hat sich schon als Außenseiterin gesehen, viele Jahre lang, und hat dadurch auch sehr analytisch, ein bisschen auch von außen auf die Kunstwelt geschaut.
Kurator Tobias Burg verweist auf Spiros eigenen Blick auf die Welt. Während nach dem Zweiten Weltkrieg die Abstraktion die Kunstwelt dominiert, malt und zeichnet sie figürlich und findet keinen Platz. Weder in New York noch in Paris, wo sie einige Jahre mit ihrem Mann, dem Maler Leon Golub, und den Kindern lebt. Eine Außenseiterin sowohl stilistisch als auch thematisch. Sie engagiert sich gegen den Vietnamkrieg und thematisiert das Sterben und die Bomben in einer ganzen Bilderserie, den War Series. Wässrig hingestrichene Hubschrauber über toten Körpern am Boden, männliche Monster, deren Penisse wie Hubschrauberflügel rotieren, phallische Explosionspilze, Hakenkreuze über Weißkopfseeadlern. Die Männer bringen den Tod. Einige wenige Bilder zeigen Frauengestalten, daneben die Worte Peace and Love.
Sie hört 1974 auf, Männer darzustellen. Die Darstellung von Menschen sind immer Darstellung von Frauen. Das soll nicht heißen, dass sie nur Frauen meint, sondern die Frauen stehen dann für die Menschheit insgesamt.
Es ist dieser Bruch, der das Werk von Nancy Spiro interessant macht. In diese Zeit fällt ihre Beschäftigung mit dem französischen Maler, Schriftsteller und Multitalent Antonin Artaud, dem Erfinder des Theaters der Grausamkeiten, ebenfalls ein Außenseiter. Aber es gibt auch einen Neubeginn. Sie wird Mitbegründerin der Air Gallery, die ausschließlich Frauen ausstellt. Ihre Kunst arbeitet sich nun nicht mehr am Mann aus der Perspektive der Frau ab. Spiro denkt darüber nach, was Emanzipation eigentlich bedeutet. Sie sucht eine unabhängige Position.
Das realisiert sie dann, indem sie ganz verschiedene Motive verwendet, wo sie gerne auch auf überkommene Bilddarstellungen zurückgreift, aus ganz verschiedenen Kulturen, aus ganz verschiedenen Epochen. Also es gibt Motive, die kommen aus der griechischen Kunst, es gibt Motive, die kommen aus der Kunst der Aborigines, es gibt Werke, die kommen aus der altmexikanischen Skulptur.
Nancy Spiro schafft ein ganzes Universum an Frauen. Tanzende, lustvolle Wesen, prall und verführerisch, wie in den Black and Red Bildern, in denen die Frauen mit Dildos tanzen. Die dunklen Seiten interessieren sie allerdings immer noch.
Das Fleisch liegt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, dann wäre es heute Nacht.
1991 entsteht das Bild Ballade von der Judenhure Marie Sanders, nach dem von Hans Eisler vertonten Brecht-Gedicht, das die Auswirkungen der Nürnberger Gesetze durch die Nationalsozialisten thematisiert. Gewalt an Frauen wird ihr Thema. Torture of Women. Auf meterlange Papierbahnen klebt sie kleine Ausschnitte aus Folterberichten, die sich auf der weißen Fläche fast verlieren.
Sema Oors Martyrium beinhaltete, an Deckenrohre gefesselt zu werden, sodass sie in einer Kreuzigungspose hing. Es war, als ob meine Arme sich ablösen würden, sagte sie Vertretern von Amnesty International. Der Schmerz wurde so schlimm, dass meine Schreie die Stimmen der Folterer erstickten.
Der russisch-jüdischen Widerstandskämpferin Mascha Bruskina, von der Wehrmacht hingerichtet, widmet Spiro mehrere Bilder. Der männlichen Gewalt setzt sie weiblichen Widerstand entgegen. Sie entwirft eine Geschichte der Frau. Es gibt bisweilen eine Tendenz zum Kitsch oder zur Phrasenhaftigkeit in Nancy Spiros Werk, wenn auf den Folterbildern Fascist Pig steht oder ein Peace-Schriftzug über einem Vietnam-Helikopter prangt. Das schmälert ihre Kunst kaum, denn mit ihr befreit sie die Frau aus der Opferposition. Sie öffnet ihr die postmortale Erinnerungstür. Der dominierende weiße Raum auf vielen ihrer Werke kann vielleicht auch als ein Raum der Möglichkeiten der Selbstbestimmung gesehen werden.
Anja Reinhardt über das Werk der US-amerikanischen Künstlerin Nancy Spiro. Die Retrospektive im Essener Folkwang-Museum ist bis Ende August zu sehen. Henning Hubert wartet jetzt in den Kulturnachrichten mit einem wahren Preisregen auf.
Zuerst ein Ehrenpreis, dann kommt ein richtig hochdotierter Kunstpreis und dann nochmal viel eher. Der spanische Filmregisseur Pedro Almodóvar wird im August vom Filmfest Venedig den Goldenen Löwen bekommen für sein Lebenswerk. Almodóvar habe die facettenreichsten, kontroversesten und provokativsten Porträts der Post-Franco-Zeit in Spanien geschaffen, teilte Festivaldirektor Barbera mit. Vom 69-jährigen Almodóvar sind unter anderem die Filme Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, der Oscar-gekürte Sprich mit ihr oder aktuell das Drama Leid und Herrlichkeit. Der mit 150.000 Schweizer Franken dotierte Roswitha-Haftmann-Preis geht dieses Jahr an die österreichische Künstlerin Vali Export. Das hat heute der Stiftungsrat in Zürich beschlossen. Verliehen wird im September. Vali Export ist Filmemacherin, Performance- und Medienkünstlerin. Sie wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In ihren Kunstgattungen gehört sie nach Ansicht des Stiftungsrats international zu den wichtigsten Pionierinnen. Roswitha Haftmann war Galeristin. Der von ihr gestiftete Preis ist der höchstdotierte europäische Preis für zeitgenössische bildende Künstler. Und wir melden auch das Verdienstkreuz am Bande für Mr. Red Horn, den schwedischen Jazzstar Nils Landgren. Der Posaunist und Sänger ist vom deutschen Botschafter in Stockholm für seine Nachwuchsförderung und seine Verdienste um die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Schweden ausgezeichnet worden. Landgren war überrascht, dass man als Schwede das Bundesverdienstkreuz bekommen kann. Hier kommt sein Dank.
Ich fühle mich natürlich als Schwede, aber mit jemandem, der Deutschland liebt. Und ich habe das Gefühl jetzt, dass diese Liebe kommt ein bisschen zurück. Und das ist eine große Freude.
Zum Schluss Weltkriegsgedenken. Viele fanden es nicht gut, dass bei den D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie Russland ignoriert wurde. Ein anderes Zeichen setzen wird das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Es macht die Seeloer Höhen bei Frankfurt-Oder zum musikalischen Ort der Mahnung und der Versöhnung. Kommenden Mai wird es dort Schostakowitschs Leningrader Sinfonie aufführen. Das gab das Staatsorchester bei der Konzertsaisonvorstellung bekannt. Chefdirigent Jörg-Peter Weigle will so Brücken bauen zwischen einst verfeindeten Völkern. Es soll das erste Sinfoniekonzert sein, auf den zum Weltkriegsende zwischen Wehrmacht und Roter Armee schwer umkämpften Seeloer Höhen.
Soweit die Kulturmeldungen. Um die internationalen Reaktionen auf die Öltankerangriffe gestern im Golf von Oman, um die geht's gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Zuvor verabschiedet sich an dieser Stelle Marja Elmenreich.